Macherinnen. Jacqueline Bernhard im Gespräch.
Hallo, ich begrüße euch zu unserem heutigen Podcast Macherinnen, wo ich euch jeden Monat tolle Frauen aus Mecklenburg-Vorpommern vorstellen möchte, euch zeigen möchte, Macherin aus Mecklenburg-Vorpommern. Heute sitzt mir gegenüber Frau Christine Frosch. Frau Frosch, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit zum Gespräch.
Ja, Frau Frosch begegnet mir auf ganz vielen Treffen zu dem Thema Gleichstellungspolitik. Aber vielleicht, bevor wir in die Thematik einsteigen, Frau Frosch, mögen Sie sich einmal ganz kurz vorstellen, wer Sie sind, was Sie so machen, aus welchem Bereich Sie kommen?
Ja, also sehr gerne. Ich fange mal mit dem Alter an, was man bei Frauen nicht so fragt, aber ich gehe da ganz offen mit um. Also 41, Mutter von zwei tollen Söhnen und in der Polizei unterwegs. Warum unterwegs? Weil ich da ganz unterschiedliche Aufgaben auch mache. Bin Personalrätin und bin aber auch Polizistin, natürlich, aus dem Bereich der Spezialeinheiten. Vielleicht kommen wir darauf noch zu sprechen. Und natürlich, wenn ich Personalrätin bin, irgendwo muss es herkommen und heute in genau dieser Rolle auch da als Gewerkschafterin, und zwar die Landesfrauenvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei.
Beeindruckendes Engagement, Frau Frosch. Ja, Sie hatten es schon gesagt, Sie sind in der Polizei tätig, in der Bereitschaftspolizei Polizei durfte ich lesen, waren Sie in der Spezialeinheit. Können Sie mal so einen Tag, so einen typischen Tag in der Polizei beschreiben? Ich glaube, das ist für alle mal interessant, so zu erleben, wie Ihr Tagesablauf aussieht.
Ja, also einen typischen Tag in der Polizei, glaube ich, gibt es gar nicht, weil der Beruf so vielfältig ist und so viel gibt. Also wenn ich jetzt auf Polizistinnen gucke, dann gibt es die im Schichtdienst, dann gibt es die genauso im Führungsdienst, die über den Tag dann eben gefordert sind, aber auch eine Bereitschaftssituation haben. Aber ich gucke mal auf mich ganz persönlich, weil Sie darauf ja reflektierten. Also im Bereich der Spezialeinheiten war es natürlich immer geprägt, als Einsatz- und Servicekomponente für das ganze Land auf Abruf zu stehen. Das heißt, wir hatten eine Bereitschaftssituation, die wir 24/7 auch abzudecken hatten. Und ansonsten gab es eben feste Einsatzgruppen, in denen wir auch tätig jetzt sind, ich nicht mehr, also ich war. Und da haben wir dann unseren Tagesdienst entweder gemacht mit Fortbildung, mit Schulung, aber auch mit ganz alltäglichem Geschäft, also Dokumentation, Nachbereitung, Vorbereitung von Einsatzlagen. Und ansonsten sind wir in Einsätze gefahren, die manches Mal auch über das normale Maß, also auch 8 Stunden beziehungsweise auch 11 Stunden tatsächlich punktuell hinausgehen. Genau. Und immer so, wie gerade der Einsatz war und wie der Bedarf dann eben auch stand. Und durch die Bereitschaftssituation dann natürlich auch zu jeder Tag- und Nachtzeit. Am Wochenende genauso wie zu Feiertagen auch. Was eben auch eine große Herausforderung ist für junge Menschen, die sich eben auch mit dem Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie, aber genauso wie auch Pflegesituationen oder einfach auch dem Privatleben oder Ehrenamt mit auseinandersetzen müssen.
Und wie bekommen Sie das so hin als junge Frau, als gerade wenn Sie sagen 24/7 müssen wir bereit sein? Sie haben ja gesagt, Sie sind auch Mutter. Wie bekommen Sie das so mit dem Familienleben, mit dem Privatleben unter einen Hut gebracht? Gibt es da Unterstützungsmöglichkeiten in der Polizei?
Genau, also auf mich selbst reflektiert, muss ich sagen, habe ich einen anderen Weg genommen. Also ich bin nach 16 Jahren Spezialeinheiten und Spezialkräfte dann rausgewachsen aus dem Bereich, hatte aber noch eine Zeit, wo ich eben auch als Mutter da noch gefragt war, auch in Bereitschaftssituationen, in Einsatzsituationen, und kann nur sagen, das ist ein Riesenspagat, diese Frage für sich auch gut zu klären. Und dazu gehört ein Riesennetzwerk im privaten Bereich. So, weil wir sagen immer, Spezialeinheiten sind die, die natürlich auch zum Schluss gerufen werden. Also wenn keiner mehr kommt, dann sind diese Kolleginnen und Kollegen dann auch gefragt. Und da steht ein Stück weit die Vereinbarkeit natürlich auch hinten an. Aber man ist natürlich bestrebt, das auch zu regeln. Und so zeigt sich zum einen, dass das schon auch eine begrenzte Lebensphase nur sein kann, in der man da auch tätig ist. Und dass es auch eine Herausforderung ist im Privaten, dann eben die familiären Themen eben auch gut zu managen. Man braucht also einen guten Partner, der dahinter steht, der dieses über normale dienstliche Beanspruchtsein auch mitträgt, die Lücken da auch füllt. Und auf der anderen Seite brauchst du natürlich auch Führungskräfte und auch Teammenschen in der Gruppe, die darum wissen, was bei mir los ist. Also warum es heute schwer ist, warum ich heute vielleicht auch mit einem schlechten Gefühl zur Arbeit fahre, weil vielleicht nicht gerade alles ganz so optimal organisiert ist, das Kind krank ist und ich trotzdem mir Gedanken mache. So. Und das ist eine riesen Herausforderung. Nehmen aber schon wahr, dass wir bei uns in den Spezialeinheiten da schon auch ein Stück weit versuchen, einen Blick drauf zu haben. Und da die Vereinbarkeitsfrage durch recht flexible Dienstgestaltung der auch begegnen können. Also auch wir haben zum Beispiel im Landeskriminalamt das Thema ortsunabhängiges Arbeiten recht breit eingeführt. Wir basteln schon auch entsprechende Schicht- und Bereitschaftspläne nach privaten Situationen. Und mittlerweile, wenn die Personallage es zulässt, entscheiden Führungskräfte zum Beispiel auch Kollegen, Kolleginnen zeitweilig rauszunehmen, aus den Einsatzgruppen im Führungsbereich einzusetzen. So können sie weitere Entwicklungen nehmen, Erfahrungen machen, ihr Wissen erweitern. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite können sie eine Vereinbarkeitsfrage zumindest punktuell auch begegnen, ohne, so wie ich es leider erfahren musste, die Spezialeinheiten aufgrund von Familiengründung auch zu verlassen. Das war eine andere Zeit, da haben wir uns deutlich entwickelt.
Mhm. Nun haben Sie ja gesagt, dass Sie auch viel für Ihren Partner zu verdanken haben. Ich glaube, das haben wir, kann ich jetzt so für die letzten Podcasts für alle Frauen sagen, ne? Augen auf bei der Partnerwahl und ohne die Partner geht es nicht. Frau Frosch-Bürchen, würden Sie trotzdem jungen Frauen empfehlen, in Spezialeinheit zur Polizei zu kommen? Ich denke, die Teamzusammengehörigkeit ist eine ganz besondere in der Polizei, was ich so mitbekomme, füreinander einstehen. Aber was wäre so für Sie, was Sie jungen Frauen, warum Sie sagen würden, das ist dein Job?
Ja, warum? Also ich glaube, das hat erstmal mit dem Grundgedanken dieses Berufes zu tun. Wenn wir doch ganz ehrlich sind, sind wir mit Rechten ausgestattete und auch bewaffnete bei uns im Land SozialarbeiterInnen. Und wir sagen, wir sind eine bürgernahe Polizei und das sagen wir nicht nur, sondern wir wollen das auch leben. Natürlich in begrenzten Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen. Personalplatz nicht aus allen Nähten, auch wir stehen vor einer riesen Nachwuchskrise. Auch Frauen haben wir nicht mehr so häufig im Zulauf, wie es vor einigen Jahren waren. Das hat durchaus damit zu tun, dass der Beruf auch sehr kritisch gesehen wird und auch sehr kritisch plakatiert wird nach außen. Ein Polizist ist nicht immer ein ehrbarer Beruf, wenn man der Medienlandschaft so Glauben schenken mag. Genauso sehen wir eine Verrohung der Gesellschaft und somit auch Gewalterfahrungen, die man sich vielleicht auch als junge Frau, wo man sich als junge Frau die Frage stellt, möchte ich das? Mhm. Möchte ich das? Das sind aber Spitzen. Das sind Spitzen, das muss man deutlich so sagen. In der Masse haben wir natürlich eine Situation, gerade im Streifeneinzeldienst, der herausfordernd ist. Aber wir bereiten uns zum einen nach Möglichkeit auch darauf vor, damit umzugehen. Und zum anderen ist es aber immer noch ein Beruf, der die Chance gibt, dem Menschen zu begegnen. So, und zwar im Kleinen wie im Großen und Gutes zu tun und damit eben auch einfach bürgernah zu sein. Und wenn wir dann doch auf die Superkräfte von Frauen gucken, dann glaube ich, passt das perfekt zusammen. Also der Beruf der Polizistin und die Superkräfte von Frauen, ohne jetzt die Männer zu schmälern. Auch die haben gute Kompetenzen und das macht sich dann ja in, so wie Sie sagen, diversen Teams auch spürbar. Wenn da also ein gutes harmonisches Zusammenspiel von Superkräften von Männern und Frauen einfach da sind. Genau, und insofern kann ich also auch jeder Frau deutlich ermutigen, in den Bereich erstmal der Polizei zu gehen, auch gleich weg, in welcher Sparte. Also möchte man gerne auf dem Wasser arbeiten, möchte man gerne in die Luft, möchte man gerne einen Hund führen, möchte man gerne vielleicht auch Jugendprävention machen. Ja, so als Beispiel immer. Und in den Spezialeinheiten, ich kann von mir da deutlich sprechen, natürlich habe ich mir immer die Frage gestellt, kann ich das? Ich bin eine recht kleine Frau, habe damit überhaupt schon Glück gehabt, diesen Beruf ergreifen zu können und habe mich mit Anfang 20 auch gefragt und Zweifel gehabt. So. Aber ich wurde damals angesprochen von Kollegen aus den Spezialeinheiten auf einer Blaulichtfete in Rostock damals, die Gewerkschaft organisiert. Und Mensch, kannst du dir nicht vorstellen, vielleicht nach der Ausbildung zu uns zu kommen? Und habe mir die Frage gestellt, was machen die überhaupt? Die waren ja irgendwie so, naja, abgetaucht, so im Anonymen, im Versteckten. Habe mich damit auseinandergesetzt und habe gesehen, ja, da kann ich wahrscheinlich meine Stärken eher einbringen als in der geschlossenen Hundertschaft in Einsatzsituationen, wo wir uns mit randalierenden Fußballfans auseinandersetzen müssen oder in eskalierenden Demonstrationslagen, wo es doch eher roh und auch gewalttätig einfach vonstatten geht. Das fand ich befremdlich, in der Bereitschaftspolizei in der Kette zu stehen und Gewalt erfahren zu müssen. Weil ich war klein, die Uniform passte mir in Teilen nicht wirklich und das war ein Gefühl auch von Ohnmacht und Unsicherheit. Das hat mir Unbehagen gemacht und war deswegen froh, dass ich eben eine Möglichkeit hatte, in die Spezialeinheiten zu wechseln, wo meine Unscheinbarkeit als Mensch eine totale Superkraft war, ein Vorteil im Bereich. Also ich war im Bereich der Observationsgruppen eingesetzt. Und
Können Sie das mal erklären, was Observationsgruppen vielleicht sind für die Zuhörerinnen und Zuhörer?
Ja, genau. Also wir haben zwei Spezialeinheiten im Land. Das ist einmal das Spezialeinsatzkommando, das gut in der Presse auch bekannt ist. Also wenn Waffengewalt oder wenn Situationen einfach eskaliert sind ja damals entstanden durch die Terrortaten Olympische Spiele. Das war so der Auftakt vom SEK auch in den Ländern. Und dazu gibt es noch eine mobile Komponente, das ist mobile Einsatzkommando, die observieren. Also tatsächlich im Verborgenen, im Verdeckten, Maßnahmen ergreifen, um eben Täter zu beobachten, Tathandlungen festzustellen und dann eben auch entsprechende Festnahmen auch auf frischer Tat zum Beispiel zu machen. So, genau. Das ist im Verborgenen und genau da soll es auch bleiben, aus gutem Grunde. Und das war eine Zeit, die ich sehr genossen habe, weil da wurde nicht in Frage gestellt, ob ich das schaffen kann, bei allen Zweifeln, die ich selber hatte, sondern da war ganz klar herausgestellt, dass du einen Vorteil hast vielen anderen Menschen gegenüber. Und das konnte gut genutzt und eingesetzt werden und war dann auch fürs Team ja auch von Erfolg, natürlich als Teamleistung, aber man hat mich dann schon eher in eine Situation bringen können, wo ich vielleicht mehr gesehen habe, weil ich einfach nicht aufgefallen bin. Mhm. Genau. Das war, also und da eben zur Eingangsfrage, ja, Mut machen für Spezialeinheiten. Also wer als Frau es schafft, die Normen und Leistungen im Spezialeinsatzkommando zu schaffen, da sage ich Hut ab, das haben wir in Mecklenburg-Vorpommern in den 90er Jahren einmal gehabt, dass eine Frau da war. Im Bereich mobiles Einsatzkommando haben wir es häufig, haben wir es wiederkehrend, da sind Frauen also auch eine stete Größe in den Teams und die brauchen wir auch. Weil Frauen auch nochmal anders agieren, anders wahrgenommen werden in der Öffentlichkeit und somit natürlich auch ein Team und einen Partner schützen können im Einsatz und Maßnahmen auch zum Erfolg bringen. Genau.
Oh, ich muss Ihnen ein Geheimnis verraten.
Ja, bitte.
Ich war schon, mein heimlicher Lieblingsberuf war immer Hundeführerin neben Richterin. Insofern, also ich kann nur sagen, als Justizministerin mal kurz in die Rolle gesprungen, ohne die Polizei könnten wir als Strafverfolgungsbehörden kaum Straftaten aufdecken. Was sie tagtäglich leisten, kann ich nur meinen Hut ziehen vor dem, was sie machen. Und wenn Sie so erzählen, Frau Frosch, einfach nur Hut ab an Sie und Ihre Kollegen, was Sie da einfach tagtäglich leisten. Sie haben ja auch so ein bisschen berichtet und ich glaube, dass es uns Frauen so ein bisschen immanent, dass wir uns unsicher fühlen, dass wir uns gerne in Frage stellen. Wer hat Ihnen damals so geholfen, vielleicht da rauszukommen? Oder haben Sie das dann aus eigenem Antrieb dann mit dem in Aussicht stellen, bei der Sondereinheit zu arbeiten, dann alles mit sich selber ausgemacht?
Na, also ich muss ehrlich sagen, das ist schon also eine intrinsische Motivation. Das muss man auch nicht wegreden. Die muss da sein. Man muss also brennen für eine Sache, für eine Berufung, so wie viele in unseren Reihen ja auch sagen. Und wenn dann noch gewisse Parameter dazu treffen, die einfach in der Zeit passen, auch wenn man, ich sage immer so, wenn man vielleicht noch gar nicht dabei ist, Veränderungen jetzt zuzulassen, neue Wege auch zu gehen, dann muss man natürlich manches Mal einen Stupser kriegen oder einen Anstoß, einen Impuls oder auch nur eine nett gemeinte Frage, die einen erstmal irgendwie aus der Bahn wirft. Das war bei mir vielfach auf meinem gesamten Weg in der Polizei ein Thema. Ich habe also insbesondere männliche Führungskräfte erlebt, und zwar welche, die fördernd unterwegs waren, welche, die kritisch unterwegs waren. Und ich habe aus jedem Kontakt aber was gezogen, das muss ich mal so sagen. Aber habe auch die Erfahrung gemacht, dass gerade wenn es um Veränderungen ging, wo ich also an einer Situation war, ich sage mal in den Spezialeinheiten, damals war es eben tatsächlich so, dass wir uns nicht vorstellen konnten, dass eine Mutter, die zu ihrem Kind gehört, so waren wir eben sozialisiert, da gab es noch nicht diese guten rechtlichen Möglichkeiten im Rahmen von Elternzeitaufteilung und der Vater in die Rolle und das war gar nicht Zeitgeist. Und da gab es eben die Situation, dass ich in Führung mich entwickeln wollte und eine Führungskraft hatte eben damals zu mir gesagt, nein, Christine, dann musst du das Kommando verlassen. Das geht ja gar nicht. Wie stellst du dir das vor? Wie soll das gehen? Das war aber auch noch eine Situation, wo wir wochenlang unterwegs waren. Mhm. Und insofern war die Perspektive gar nicht da, zu sagen, eine Mutter kann wochenlang unterwegs sein. Und insofern nahm ich ihm das nicht übel, aber es hat mich natürlich stutzig gemacht mit der Frage, und wie geht dann mein Weg jetzt weiter? Und in der Zeit kam jemand auf mich zu, auch eine Führungskraft aus der Abteilung, und hat gesagt, Mensch Christine, wir wollen da so eine Kommunikationseinheit aufbauen und wir haben die Verhandlungsgruppe auch als Spezialkräfte, die also an der Seite von dem SEK zum Beispiel Verhandlungen mit Tätern führt. Mhm. Und ich sehe dich da, bewerb dich da mal. Und da habe ich gesagt, wie ich? Also A, woher kennt er mich? Unscheinbar, im verdeckten Bereich bisher unterwegs gewesen. Und B, warum ich? Ich kann nicht reden. Also der hat vielleicht was gesehen, wo ich noch zweifelnd war, wo ich noch gar nicht gesehen habe, dass das eine Kompetenz bei mir ist. Und da bin ich dankbar für, weil der hat mir einen Impuls gegeben. Der hat gesagt, ich sehe dich da. Und ich glaube, wäre zu der Zeit keiner gewesen, der gesagt hat, ich sehe dich da, dann hätte ich doch nie den Gedanken hätte ich nie gehabt, dass ich in diese Richtung mich entwickeln könnte. Und das hat eben folgend einen guten Weg genommen, bis hin in eine Führungsfunktion, zumindest im operativen Bereich. Und da bin ich froh und dankbar. Und das ist ein Wegbegleiter, der ja jetzt vor kurzem auch erst in Pension gegangen ist. Und das war auch ein guter Rückblick, den wir zusammen auch nehmen konnten, wo ich auch nochmal Danke gesagt habe.
Ja, also kommt es auch immer auf die Führungskräfte an, egal ob weiblich oder männlich, dass sie die jeweiligen Stärken, Talente sehen und dann entsprechend fördern. Nun sind Sie ja auch Gewerkschafterin. Wie sind Sie in die Gewerkschaft gekommen? Warum, Frau Frosch?
Da war es eine fördernde Frau, so sag ich mal. Also ich war ja im verdeckten Bereich. Das ist natürlich nicht vereinbar mit Gewerkschaftsarbeit, weil Gewerkschaft findet natürlich immer im Außen statt. Ist öffentlich wahrnehmbar, ist präsent, muss sich laut machen. Und insofern war die junge Gruppe für mich der Einstieg. Und da war eine Kollegin damals im MEK, die hat gesagt, Mensch Christine, komm doch mal mit zu einer Sitzung von der jungen Gruppe und das macht viel Freude, das wird dir gefallen. Und ich habe gedacht, naja gut, warum nicht? Dann komme ich mal mit und gucke mir das an. Und ich glaube, einen Monat später hatte ich dann eine Funktion, die war die Schriftführung. Und so bin ich dann da reingewachsen und konnte irgendwie gar nicht Nein sagen, aber vielleicht auch genau aus dem Grund nicht Nein sagen, weil da jemand geglaubt hat, ich könne das. So, also ich habe ja wieder auch positiven Zuspruch erfahren und konnte damit eine Unsicherheit, die vielleicht im Raum stand, mit kann ich das, schaffe ich das, bin ich die Richtige, auch ein Stück weit negieren und auch die Zweifel in mir leise machen, weil da ja jemand war, der gesagt hat und eine Wahl das ja auch bestätigt hat bei uns natürlich, die diese Zweifel einfach ja weggemacht haben bei mir. Und da war es eine Frau, auf gleicher Ebene auch, wenn wir in der Hierarchie so denken. Und und so bin ich in die Gewerkschaft, zumindest in die aktive Arbeit reingekommen und habe da meinen Weg genommen über die junge Gruppe, dann in die in den Kreisgruppenvorstand bei uns im Landeskriminalamt auch. Das war dann der Weg auch in Richtung Personalratsentwicklung. Und mittlerweile mit der Entwicklung, mit der persönlichen Entwicklung als Mutter sind mir die Frauen- und Gleichstellungsthemen aber Herzenssache geworden, weil ich eben auch betroffen war von Situationen, wo unsere Organisation vielleicht noch blinde Flecke hatte oder vielleicht sogar hat. Und da habe ich gesagt, nein, da möchte ich mich stark machen und da möchte ich mit verändern. Mhm. Und so bin ich in die Frauengruppe gekommen und bis hin zum Vorsitz der Frauengruppe jetzt als Landesvorsitzende. Und die Rolle macht mir viel Freude. Sie haben es ja gesagt, wir sehen uns auch bei unterschiedlichen Themen und Formaten. Und da bin ich Vernetzerin, bin ich Sprachrohr und versuche die Perspektive der Polizistinnen oder auch aller weiblichen Beschäftigten der Polizei so irgendwie nicht nur darzustellen, sondern irgendwie ein Stück weit auch besser, mit besser machen zu können.
Genau. Mhm. Deshalb, Frau Frosch kam ja heute rein und brachte mir gleich, wenn ich euch das mal beschreiben darf, rote Karten bei Sexismus mit. Also Frau Frosch ist da mit Herzblut dabei bei dem Thema Gleichstellung, der Frauenblick. Ich erinnere mich auch noch an das Video zu 40 Jahre Bundesgruppe. Ich hoffe, ich sage das jetzt richtig. Für was kämpfen Sie da konkret für Frauen?
Ja, ich kann natürlich ganz plakative Überschriften jetzt nennen. Natürlich ist das Vereinbarkeitsthema eine Frage. Natürlich sind die Chancengleichheiten eine Frage. Ich sag mal, mit der Entgeltgleichheit, da haben wir nicht so die Themen, wie das vielleicht in der Wirtschaft eine Situation ist, wo ja andere tarifvertraglich gebunden auch ganz anders kämpfen müssen. Das haben wir im Beamtenbereich so nicht ausgeprägt. Aber wir kämpfen natürlich für die Entwicklung von Frauen. Also Entgeltgleichheit auch in Bezug auf Chancengleichheit in Führung sich zu entwickeln oder auch mittlerweile überhaupt die Möglichkeit zu bekommen, sich horizontal zu entwickeln. Das heißt, nicht jede Frau will in Führung gehen, aber jede Frau will sich entwickeln, gucken, wo sie Wissenszuwachs kriegt, Erfahrungszuwachs kriegt, will nicht stillstehen, will nicht 20 Jahre das Gleiche machen. Und das sind so Themen, die uns natürlich, die uns in der Frauenarbeit natürlich antreiben. Mhm. Aber genauso stehen wir gerade vor den Herausforderungen von Digitalisierung. Mhm. Und der Blick bei Digitalisierung ist der Blick auf Prozessoptimierung, Effektivierung von unterstützenden Elementen. Aber ganz sicher ist der Blick nicht auf das Thema Gleichstellung dabei. Also Frauen, diskriminierungsfreie Digitalisierung auch. Ja? Also nehme ich mal ein Beispiel. Wir haben alte Formate, Softwareformate, Anwendungen, wo zum Beispiel es kein Auswahlfeld von divers gibt. Da gibt es nur Mann und Frau. Das ist alles begründet. Aber das sind eben so Themen, wo wir eben auch gucken, dass es diskriminierungsfrei abläuft. Das ist also genau in dem Rahmen von Gleichstellung und frauenpolitischen Ansätzen eben auch gut eingeführt werden kann. Und Sie haben es angesprochen, das Thema Sexismus, ja, ist ein Tabuthema, ne? Und nach der MeToo-Debatte dürfte wohl jedem in jeder Branche klar sein, dass wir nicht darüber sinnieren müssen, ob es bei uns da ist, sondern eher die Frage stellen, wie können wir dem gut begegnen im Rahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Weil wer Sexismus erlebt, und sicher ist das jetzt kein Thema für die Polizei, dass wir per se überall nur Sexismus erleben, also auch beidseitig. Aber es ist ein Thema schon alleine aufgrund von einer Struktur, die wir haben, nämlich einer Machtstruktur, einer Hierarchie, die wir haben. Wir haben immer Unter- und Überordnung, wir haben immer Machtverhältnisse, die eben auch eine Rolle spielen und durchaus sowas begünstigen können. Mhm. Da denke ich, ist die Wissenschaft schon recht weit, auch klar Befunde zu geben. Und da sollten wir uns nicht versperren. Und der Ansatz von der Bundesfrauengruppe mit dieser Aktion jetzt zur EM ist tatsächlich, das Thema aus der Tabu-Ecke zu holen. Wenn wir gute, attraktive ArbeitgeberInnen auch für Frauen sein wollen, dann müssen wir uns auch mit unseren Schwächen auseinandersetzen, die einfach strukturell da sein können. Und da ist das Thema Sexismus eben eins, wo wir gesagt haben, das wollen wir bewegen und wollen da ja nicht nur diskriminierungsfreie Arbeitswelt schaffen, sondern eben auch sexualisierte, freie Arbeitswelt schaffen, damit Frauen sich sicher fühlen können und Männer genauso und wir eben einen sachlichen, guten, kameradschaftlichen Umgang auch miteinander pflegen.
Super. Wir hatten gerade letzte Woche GleichstellungsministerInnenkonferenz und hatten das Bündnis gegen Sexismus auch nochmal hervorgehoben, der genau das, was Sie beschreiben, nochmal thematisiert. Es geht nicht irgendwie um Stigmatisierung, sondern es geht darum, hinzuschauen, zu sensibilisieren. Deshalb, Frau Frosch, vielen, vielen Dank. Vielleicht zum Abschluss unseres Gespräches nochmal, was würden Sie Frauen mitgeben wollen? Welchen Ratschlag würden Sie Frauen mitgeben wollen?
Mutig zu sein. Genau, mutig zu sein. Also machen und tun, das ist so mein Leitspruch. Und vor allem sich zu vernetzen. Also gar nicht zu vernetzen, nur unter Frauen. Und wir müssen jetzt schwesterlich sein. Das ist ein ganz großer Wunsch auch, den ich so in die Kollegenschaft so reintrage. Also schwesterlich sein, nicht mehr gegeneinander zu arbeiten oder zu sagen, Mensch, warum hat die und ich nicht? So aus dieser Neiddebatte heraus. Da sind uns die Männer auch ein Stück weit voraus. Wenn die die Chance sehen, dass meinetwegen jemand durchstechen kann, so sag ich mal, ja, so jemand entwickelt werden kann, dann sicher kritteln die damit auch ein bisschen. Mhm. Aber sie würden niemals den Mann an die Beine nach unten ziehen in diesen berühmt-berüchtigten Krabbenkorb. Wir Frauen machen das. Warum? Also ich denke, wir sollten schwesterlich sein und einfach die Stärken genauso wie die Schwächen jeder akzeptieren und uns eher unterstützen. So. Und das wäre ein ganz großer Wunsch mit dem Blick auch auf das Thema Vernetzung. Und Was ich also schade finde, ist, dass das Thema Feminismus auch bei uns in der Polizei in eine politisch linke Ecke gedrückt wird. Ich sage immer, also erstmal steht die Menschenwürde über allem und zweitens die Gleichheit. Und wir als Polizisten und Polizisten haben genau diese großen Verfassungswerte ja auch einfach zu schützen. Und das hat nichts mit links, rechts oder Mitte zu tun, sondern das muss unser Credo sein. Und da würde ich mich total freuen, wenn wir diesen Feminismus eben nicht mehr so in eine politische Ecke drücken, sondern dass wir den annehmen als was Gutes für uns alle. Weil wenn wir den mitdenken und wenn wir den auch als Männer nach vorne bringen, Mann, werden wir leistungsfähig. Da liegt noch ganz viel brach, glaube ich, was wir auch mit der Stärkung von Frauen noch gut nach vorne bringen, um gemeinsam was Tolles zu schaffen, auch in der Polizei. Also mutig sein, unterhaken, vernetzen, schwesterlich sein vor allem. Und was mir ganz wichtig ist, weil ich bin ja eine laute Gewerkschafterin, da stehe ich auch zu, den Leisen eine Stimme geben und den Raum. Weil wir haben ganz viele, vor allem Frauen, die introvertiert sind, die eher leise sind, die eher schüchtern sind, die eher im Selbstzweifel sind. Und denen dürfen wir nicht über sie sprechen, sondern denen dürfen wir eine Stimme geben. Das ist mir auch immer ganz wichtig.
Also wenn ihr mich gerade erleben würdet, ich sitze lächelnd Frau Frosch gegenüber und nicke die ganze Zeit, kriege Gänsehaut, weil es genau das ist, was wir sozusagen auch leben müssen, ne? Ich bedanke mich ganz herzlich, Frau Frosch, dass Sie uns heute Einblicke in die Polizeiarbeit gegeben haben, einmal dargestellt haben, warum für Frauen auch Polizeidienst auf jeden Fall attraktiv sein kann. Und ja, danke, dass Sie so eine krasse Macherin sind. Also vielen, vielen Dank.
Danke für das Gespräch.
Macherinnen. Jacqueline Bernhardt im Gespräch.